Hallo und herzlich willkommen zur 27. Iteration des So red ma doch Podcasts, der Podcast für die deutschsprachige Völkerverständigung aus dem Sendestudio Süd bei Michi zu Hause. Der Michi ist da, links neben mir. Hallo Michi.
Servus Walter, grüß dich. Ja, und ihr habt es nicht schon gehört, der liebe Walter zu meiner Rechten. Walter, die obligatorische Frage, wie geht's dir heute?
Ja, danke, es passt alles soweit. Wir sind wieder zurück sozusagen, mal auf einen Abstecher.
Ja, nach einer kurzen Weltreise sind wir wieder da, so in etwa. Na, ja, freut mich sehr, ja, um unser gelungenes Projekt weiterzuführen.
Ja, so machen wir das. Wie gesagt, wir sind heute nicht im normalen Sendestudio, wir sind bei Michi daheim, aus krankheitsbedingten
Gründen. Krankheit ist gut gesagt, ja. Bin im nicht mobil momentan.
Genau. Deswegen wird vielleicht alles ein bisschen anders klingen. Wir werden mal versuchen, dass es annehmlich klingt.
Aber da gibt es ja die komische österreichische Bude, wo man die Sachen aufladen.
Auphonic.
Auphonic, genau. Natürlich. Die machen alles gut, sage ich jetzt einmal.
Genau.
Haben wir da noch einen Account dazu eigentlich?
Ja, haben wir.
Okay, passt.
Gehen wir mal durchs Programm.
Jawohl.
Heute.
Gut.
Wenn wir haben, was bisher geschah. Danach werden wir uns um die Uhrzeiten kümmern.
Genau.
Also
der eine oder andere zu denken, Uhrzeit, was
also nicht, war? Nicht lang her, sondern wirklich die Uhr.
Genau, ja.
Dann machen wir weiter bei der Geschichte Österreichs und zwar mit dem Kaisertum Österreich. An Straßennamen schauen wir uns an, Gläseklump haben wir und dann werden wir wahrscheinlich einen neuen Sprachkurs irgendwie einbringen.
Der geht sich immer aus.
Ja. Ich glaube.
Fangen wir einfach mal an, hätte ich gesagt, ja, mit zum Thema, was bisher geschah. Unsere News, die eher witzig sind, manchmal aber doch nicht, durchaus interessant, die Österreich betreffen. Und ja, der Walter hat da eigentlich als erstes etwas sehr Interessantes ausgesucht.
Ja, nämlich aufpassen für alle Leute, die
aufpassen.
Aufpassen, für wenn man in Deutschland unterwegs ist, am Münchner Flughafen zum Beispiel, dann wird man verhaftet von Maschinen, wenn es blöd hergeht. Und zwar ist es am Linzer passiert. Der ist in Deutschland am Münchner Flughafen in so einem Selbstbedienungsdingsi, wo man seinen
Pass. Was den Reisepass im Endeffekt einscannt, da gehst genau. Warst du denn sowas schon mal?
No.
Voll lässig. Ich habe das in Helsinki am Flughafen gehabt. Da gehst du eigentlich hin, da geht die Tür dann auf, da gehst du rein. Das ist so wie ein Drehkreuz, eigentlich kannst du das ähnlich vorstellen. Du hast so eine Kabine, da gehst du rein. Du hast dein.
So eine voll geschlossene
Kabine. Ja, dann tust du den Reisepass, machst du auf, dann tust du ihn so einscannen. Das funktioniert jedes siebte Mal nur gefühlt, ja, weil du ihn einfach garantiert falsch einhaltest.
Ja.
Ja. Und dann macht er irgendwie bip, 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 ja, und dann geht vorne auf und dann kannst du auch durchmaschinen. Du musst dich nur auf die Seiten stellen, auf so eine gelbe Markierung, Gesicht in die Kamera, nicht grinsen, also das Obligatorische nachher, ja, weil dein Passfoto ist ja digital drauf.
Ja.
Am Reisepass mit dem RFID-Chip und ja, es kennt die dann halt, ob du das auch wirklich bist, ja, ob diese biometrischen Daten zusammenpassen und dann geht die Schleuse auf und der darf es durchgehen. Was es wirklich sehr, sehr, sehr einfacher macht, ja, weil, naja, sagen wir best, du kennst das eh, wenn du ewig anstößt in der Schlange und so marschierst du durch.
Ja, oder es geht nicht auf, wie es dem Linzer passiert ist, der hat nämlich irgendwie so eine Verwaltungsstrafe, er ist irgendwie ohne Führerschein oder so gefahren. Und haben sie ihn erwischt in Deutschland, da hat er nicht alles zahlt.
Hat doch kein Event. Ah, nein, wurscht, ja.
Sehr geil. Und dann ist das Tüdel nicht mehr aufgegangen und dann ist er dort geblieben. Aber wie gesagt, ich habe das noch nicht gesehen in Graz, wie ich jetzt letztens nach Amsterdam geflogen bin.
Entschuldige, Walter, dass ich lache, aber also, für diejenigen, die uns hören, und wieso lacht er mich jetzt da, der Grazer Flughafen ist zwar in Achtung, Anführungszeichen, internationaler Flughafen, aber er ähnelt eher einem kleinen Busbahnhof, weil sobald zwei Flieger auch nur ansatzweise landen, sind sie überfordert.
Ja, es hat recht gut funktioniert. Jedenfalls in Graz habe ich es nicht gehabt und in Amsterdam, wo ich hingeflogen bin, habe ich das auch nicht gehabt, deswegen
machen
wir das nicht. Aber ja, interessant.
Gut, na?
Also aufpassen, wenn man nicht alles zahlt oder so, dann nicht nach Deutschland fahren. Oder nur mit dem Auto fahren. Vor allem aus Linz, der ist ja immer im Auto schneller dort als mit dem Flugzeug, aber der ist
gleich zwischenlandet. Ja, zwischenlandet, das ist ein typischer, wie sagt man, ein Hub eigentlich, ja.
Ja.
Wenn man so will, ja. Ein nächstes Topic, was bei uns in meinen Augen sehr zu begrüßen ist, ja, ist in der Steiermark beginnt jetzt das Thema E-Medikation, ja, ein bisschen in einem Echtbetrieb, in einer Testregion, und zwar in der südwestlichen Steiermark aufzuschlagen.
Im Bezirk Deutschlandsberg.
Korrekt, ja. Was heißt das am Ende des Tages? Die Ärzte stellen quasi ihre Rezepte mit einem QR-Code aus. Du gehst damit an die Apotheke. Der Apotheker scannt das ganze Ding ein und hat dann richtig alle Medikamenten, also die du verordnet bekommen hast, vor dir. Das Ganze spielt da schon ein bisschen in die elektronische Gesundheitsakte mit ein. Ja. Und hier in Österreich ein bisschen, manchmal stressbefreit, manchmal sehr stressbehaftet diskutiert wird, und ist jetzt da eigentlich der erste Testbetrieb, wo das Ganze dann weitergeht. Und Ziel soll es sein, irgendwann nur mal mit der E-Card hinzugehen, geht hin, zack, brack, und man kann sich die Sachen einfach abholen.
Zack, brack. Ja, jetzt im Moment ist es nur in Deutschlandsberg und ab Mai flächendeckend in der Steiermark. Wer Näheres dazu wissen will, werden wir natürlich verlinken.
Ja.
Dann bin ich über was Interessantes gestolpert, nämlich über ein Projekt, bei dem man mitmachen kann, nämlich ein Projekt zur Sprachforschung. Und zwar suchen die da immer wieder Leute im Alter zwischen 18 und 35 und 65 plus, die an bestimmten Orten leben. Im Moment ist das für die Steiermark zum Beispiel Oberwölz oder Baseil und was nicht, in Salzburg Hüttschlag, habe noch nie gehört.
Das kenne ich auch nicht, um ehrlich zu sein.
Da kann man mitmachen und da werden verschiedene Dialekte, glaube ich, getestet oder abgefragt. Da macht man so einen Fragebogen mit. Mhm. Wer da mitmachen will, den Link haben wir.
Wir verlinken den Blog.
Auf der Webseite im Blog. Das ist irgendwie so ein Zusammenschluss von Universität Wien, Universität Salzburg ist da dabei. Akademie der Wissenschaften, der Wirtschaftsfonds, die Uni Graz.
Also genau, der österreichische Wissenschaftsfonds ist da der Sponsor dieses Projektes.
Also recht interessante Sache. Also wer mitmachen will, soll sich melden oder dort anmelden und mitmachen, wenn er aus einer Region ist, die dir gesucht wird.
Als nächstes, der eine oder andere kennt logischerweise diese Navy, CIS, NS, wie heißen die ganze TV-Serien, was es da gibt, ja? CSI, schieß mich tot, genau. Die haben teilweise solche, oder Cold Case heißt ja auch eine Sendung, und auch in Österreich gibt es den einen oder anderen Langläufer, ja, der Kriminalgeschichte, wenn man so will. Einer davon ist Tibor Foko. Tibor Foko hat seines Zeichens 1986 eine Frau ermordet, ja, ist lebenslänglich zu lebenslanger Haft verurteilt worden und 95 geflüchtet. Nämlich, was lustig ist, wie er bei einem Studienausgang auf der Johannes Kepler-Uni in Linz nämlich unterwegs war.
Ja, aber er ist verurteilt worden, wie ist er dann rausgekommen? Versteht nicht, wie ist er auf die Uni gekommen?
Es gibt ja dieses Freigängerprogramm. Ne? Du kannst ja, das machen eigentlich relativ viele im Haven, die einen Beruf erlernen dann für später, nachdem sie dann nicht rauskommen, oder die studieren.
Haven ist übrigens das Gefängnis.
Genau, ist richtig. Und ja, er hat das am Ende des Tages auch gemacht. Und er ist einer der meistgesuchten Verbrecher bei uns, ja, ist auch auf der Europol-Liste der meistgesuchten Verbrecher in Europa drauf. Und das Bundeskriminalamt hat jetzt da eine überarbeitete, wie sagen wir, Zeichnung dazu, Phantombild oder besser gesagt sein Erscheinungsbild von anno dazu mal etwas modifiziert, wie er heute ausschauen würde. Wir verlinken das Ganze in den Salzburger Nachrichten, da ist ein recht guter Artikel diesbezüglich drüber online. Ja. Für Belohnung der Hinweise, also für die Höhe der Belohnung für Hinweise ist mittlerweile 20.000 Euro. Ob man den findet oder nicht, das ist immer so eine Sache. Wobei, mich interessiert ja manchmal diese FBI Top 10, Most Wanted Top 10 in Amerika. Okay. Und wenn man es denkt, man sich so, Gott, da sind irgendeine Leute, die haben vor in die 70er Jahre, Anfang 90er Jahre irgendeine Verbrechen, das findest du nie mehr. Und zwischendurch, wenn du dann drauf schaust, auf einmal captured. Ja? Das heißt, das funktioniert sehr wohl.
An?
Ja, schauen wir das zwischendurch an, ja. Das hat sich irgendwann so, irgendwie hat man das war glaube ich zur Schulzeit, aber in die Schülergang gewesen, ne? Also sprich richtig lang her, hat man irgendwie das einmal gesagt. Und ja, seitdem so ein, zwei Mal im Jahr schaue ich dann drauf, weil es mich interessiert, einfach so, Okay. Meistens recherchiere ich gerade für irgendwas anderes, über 7000 Links komme ich zu irgendeinem gewissen Thema und dann fällt mir das gerade ein und dann schaue ich drauf.
Okay, ja, jedem das sein.
Ja, aber wie gesagt, lieber Foko, weiter einer der gesuchtesten Männer Österreichs.
Ich habe das noch nie gehört, noch nie.
Ich bin gerade fassungslos.
Ja,
der Walter schaut vermutlich auch nie Aktenzeichen XY
nein,
gelöst.
Überhaupt nicht. Nein.
Gott also, im Himmel.
Das habe ich als Kind
übrigens,
geschaut, das habe ich ihm immer gefircht.
Du hast das nicht schauen nicht, dürfen wahrscheinlich.
Nein, ich schauen dürfen,
aber ich aber Aktenzeichen XY
das ungelöst. Das läuft jetzt wieder.
Ja. Und
habe ich jetzt letztens einmal gesehen.
Ja, das läuft nämlich wieder. Ist in der ZDF-Mediathek ist das drinnen zum Beispiel. Die nächste Sendung ist am 28.03.2018. Ja. Und ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, Tibor Foko war da das letzte Mal nämlich sogar drinnen.
Wirklich?
Ich glaube nämlich, ja. Müssen die nachschauen, was kann ich ad hoc jetzt nicht sagen. Ja, allerdings war er richtig. Also, und man muss sagen, bei Aktenzeichen XY ungelöst, es hat 500 Ausstrahlungen mittlerweile gegeben. Und es sind, sie haben es das letzte Mal eh gesagt, irrsinnig viele Hinweise immer wieder eingegangen, die auch also von den Zuschauern, die dann die Fälle gelöst haben. Also das funktioniert wirklich.
Okay, ja. Ja.
Ja, das ist also Wahnsinn eigentlich. Und weil, Entschuldigung, ganz kurz nur, bei der letzten Sendung, wo ich habe nämlich geschaut, das war ja auf Dreisat oder auf ZDF habe ich geschaut, haben es dann nämlich gesagt, also da jeder Fall wird, für die es nicht kennen, wird einfach mit einer kurzen Reportage vorgestellt, mit ja, Schauspielern nach, nachgespielt. Ja,
genau. Ja. Das war ja das Grausliche.
Und da, oh, ja, so grauslich ist nicht, ja. Aber und der Aufruf ist dann bitte, meldet euch, ruft dort Telefonnummer XY an. Und am Ende ist immer so Summary über alle Fälle, die es gegeben hat an dem Tag. Und der Polizeisprecher von, was weiß ich, sagt dann einfach, ja, und wir haben 40 Anrufer, die dort und dort und ein paar schauen vielversprechend aus und wir gehen diesen schon nach. Und du siehst wirklich die Leute an der Hotline, die dort interaktiv die Sachen annehmen, aufnehmen, weiterleiten. Und das ist cool irgendwie.
Okay, ja. Was ein bisschen leichteres
zum Auflösen. Leichte Kost zwischendurch.
Ja, genau. Und zwar, ich weiß nicht, wer es kennt, bei uns in Österreich gibt es so eine Sendung, die heißt Liebesgeschichten und Heiratssachen. Und die macht die Elisabeth D. Spierer und die hört jetzt auf mit den Liebesgeschichten. Ich habe gedacht, das ist eine Erwähnung wert, weil das ewig läuft schon.
Was ist das eigentlich?
Seit 1997 vom ORF gesendet. Da sind Österreicherinnen und Österreicher, die sich in ihrer normalen Welt, Lebenswelt präsentieren, ihre Hobbys vorstellen und so weiter und jemanden Partner suchen. Und das ist recht lustig zum Anschauen, manchmal ist es lieb zum Anschauen, manchmal ist es ein bisschen zum Fremdschämen, aber ja.
Ja, wobei
es ist eine Institution schon mittlerweile irgendwie ein bisschen.
Ja, wobei die Zuschauerzahl nimmt, glaube ich, durchaus ab. Ja. Das Format ist, ich sage mal so, sehr konservativ eigentlich. Ja, und die Zielgruppe ist der klassische Österreicher aus der, ja, sucht, wurscht, lassen wir das einmal so. Aber auf jeden Fall ist es so attraktiver, wenn du diverse andere Dinge schaust heutzutage, ja, wo sowas Ähnliches
dargestellt wird. Aber trotzdem werden. 22 Staffeln seit 1997, jeden Sonntag, was ist schon beachtlich.
Mich wundert es immer, dass es so viele Leute gibt, die sich da eigentlich stören.
Ja.
Also da hinzugehen, ja, muss ich sagen, ist schon nicht sehr spektakulär.
Ja, ich weiß nicht, aber es machen ja Leute bei Big Brother und so, haben es früher mitgemacht. Also so.
Ja, das verwundert mich auch bis heute noch.
Ja. Ich habe tatsächlich einmal überlegt, aber nein. Anderes
bei Thema. Big Brother.
Ja.
Sehr geil.
Ganz am Anfang, wie es rausgekommen
ist. Walter,
da war noch der
Slatko. Ja, genau. Slatko und wie hat sein komischer Spacko-Kassenfreund?
Keine Ahnung.
Der Jürgen. Jürgen? Mhm, mhm. Den habe ich irgendwann jetzt einmal auf so einen
Werbesender.
Ja, so ein Werbesender, ja. Wo er irgendeine so eine Zahlen umdraht oder irgend sowas oder
Buch. Das kann jetzt ich sein.
Alter Schwede. Womit man sein Geld verdienen kann.
Ja.
Echt, das ist ein furchtbares Format.
Ja. Über was ich noch gestoßen bin oder gefallen bin, ist, der Vatikan macht eine Teilarchivöffnung und zwar zum Thema Anschluss und wie die Kirche mit dem Thema Anschluss und Nazi-Deutschland und so weiter umgegangen ist. Wenn das jemand interessiert, dann kann er das gerne nachlesen.
Mhm.
Zum Thema Archiv haben wir dann noch einen Leseklump am Schluss auch noch, aber ja. Das jetzt einmal für Kircheninteressierte.
Das kann man. Interessiert.
Ja, kann man mal durchschauen. Ist recht interessant. Ich mag das gern, wenn solche Archive aufgemacht werden. Kann man ein bisschen nachlesen.
Liest du da aktiv dann selber nachher?
Ja, bei Zeitungsachen. Also jetzt greife ich vor, aber ja. Ja, okay. Ja, mache ich schon. Was ich auch sehr gern liest, sind alte Parlamentsstenografien. Also wenn es da zum Beispiel, du kannst ja bis, seit es das Parlament gibt, alle stenografischen Protokolle nachlesen.
Und wenn unter, man will, ja.
Ja, unter anderem auch das, die erste Sitzung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist schon sehr bewegend, wie es dann abgelaufen ist. Das, da wäre cool gewesen, da irgendwie dabei sein, finde ich. Ja, also ich mag solche Archive und lese dann auch mit, natürlich.
Ja. Ja, und der nächste Punkt, das ist zwar, wir sind jetzt eigentlich im März 2018, das ändert aber nichts an der Tatsache, für den einen oder anderen ist es vielleicht interessant, vor allem die jetzt dann nicht unbedingt aus einem österreichischen Raum kommen, ja, sondern unsere Hörer aus einem anderen Land, auf gut Deutsch, Deutschland, Schweiz oder wo immer. Die digitale Vignette gibt es in Österreich. Die Vignette haben wir schon mal präsentiert. Das ist das Autobahnpickerl, ja, was man zahlen muss, um Österreich in Österreich Autobahnen und Schnellstraßen benutzen zu dürfen. Hat man immer so klassisch auf die Windschutzscheiben gepickt und mittlerweile gibt es das auch in einer
geklebt.
Übrigens. Ja, geklebt in einer digitalen Version. Sprich, da meldet man sich einfach an. Ja. Hab das auch gemacht, Walter, du auch
mittlerweile. Ich hab das auch gemacht, ja.
Und ja, man meldet sich.
Das ist einfach viel besser, weil du musst nicht mehr das komische Pickerl, Pickerl ist glaube ich normal, aber das musst nicht mehr runterkratzen. Das ist schon sehr viel cooler.
Zerkratzt dabei das Glas, wenn du nicht einen gescheiten Glas, sozusagen so einen Kleberentferner hast. Und das ist dann relativ mühsam eigentlich. Und der Vorteil ist jetzt da, wenn du ein Wechselkennzeichen hast, geht es einfacher.
Stimmt.
Ja, musst du jetzt zwei picken auf gut Deutsch. Und weil es auf die aufs Kennzeichen geht.
Bis zu vier Fahrzeuge, oder?
Ja, ich glaube vier Fahrzeuge oder sowas sind oft recht, ja. Und der Vorteil ist auch, wenn du beispielsweise, jetzt im Winter ist es ja so, man hat einen Steinschlag auf der Windschutzscheibe, dann fährt man, ja, und auf einmal reißt es so aus, sodass man diesen kleinen Steinschlag nicht mehr einfach mit Smart Repair wieder verschließen kann, sondern muss die Windschutzscheibe tauschen. Hat man früher, ich glaube 10 Euro oder um die 10 Euro waren das, für eine Ersatzvignette zahlen müssen. Dann, ja. Und das fällt jetzt da flach. Ja. Sprich, also es muss man dann nicht mehr zahlen, weil sie ja jetzt da auf die Windschutzscheibe nicht mehr biegt, sondern digital ist am Kennzeichen. Übrigens, ich glaube Ungarn, noch wie ich nach Ungarn gefahren bin, hat das schon ewig lang gehabt.
Ja, kann sein, aber wenn du nach Slowenien fährst, musst du abbiegen.
Genau, Schweiz genauso.
Ja, drei sind es übrigens, drei sind Wechselkennzeichen. Eine Besonderheit ist, man muss aufpassen, sie ist erst nach 18 Tagen gültig. Das heißt, so schnell nach Österreich fahren, das funktioniert nicht, man muss sie 18 Tage vorher.
Kommt drauf an. Es gibt die sogenannte Konsumentenschutzfrist, ist das. Ja?
Ja, genau.
Sprich, in Österreich kann man 14 Tage nach einem Online-Kauf von diesem Online-Kauf zurücktreten. Das bedeutet, es geht logischerweise auch bei einer Vignette. Ja, ihr kauft eine Vignette, aber gibt sie dann wieder zurück. Sprich, man könnte ja auf Urlaub fahren und dann wieder zurückgeben, das Ganze. Damit das eben nicht geht, muss man 14 Tage vorher oder in dem Fall 18 Tage nach dem Kauf ist diese digitale Vignette erst gültig. Ist für diejenigen interessant gewesen, so wie für mich beispielsweise, die gleich Jahresvignette gekauft haben. Die Jahresvignetten gehen ja immer bis Ende, lass mich schnell nachdenken, Ende Jänner gilt quasi die Vignette des Vorjahres noch immer zur Benutzung.
Genau,
ja. Und ich habe es dann irgendwann im Dezember dann bereits gekauft, ja, damit sie dann halt rechtzeitig quasi aktiv worden ist und aktiv geschalten worden ist. Es gibt für diejenigen, die sagen, naja, ich will ja eigentlich nur nach Österreich durchfahren, nach Kroatien beispielsweise, ja, und brauche eigentlich nur so diese 14-Tages-Vignette, ja, für, oder ich glaube 20 Tage, was sind das, oder Monats-Vignette ist das, glaube ich.
10.
Es gibt die 10-Tages-Vignette und die Monats-Vignette, glaube ich, ja. Mir soll es so sein, genau. Wenn du die direkt bei meiner Tankstelle kaufst, ich glaube, bei der Tankstelle zumindest geht's, ja, kannst du sie ja auch kaufen in der Tankstelle drinnen digital, dann ist sie sofort aktiv.
Wirklich?
Ja, die ist sofort scharf geschalten dann.
Wirklich?
Ja, das ist sehr, sehr lässig. Weil du sie ja nicht online kaufst, sondern du kaufst die digitale Vignette, wie andere Vignetten, also wie so eine zum Kleben, ja, direkt in der Tankstelle.
Ab Mitte Mai.
Und das ist relativ gut.
Ab Mitte Mai geht's.
Also, okay, Vorgriffsschulung, ab Mitte Mai funktioniert das, ja. Und das ist eigentlich was Gutes, wenn du mich fragst. Also rechtzeitig vor der Sommer. Sommerwahnsinn, ja. Alle dann Richtung Kroatien, Italien, durch Österreich durchfahren. Also für diejenigen, die das nicht haben wollen, nicht draufkleben wollen, ja, man kann es kaufen. An der Tankstelle beispielsweise ist sie sofort aktiv. Ja. Online ist sie nach österreichischem Recht, braucht 18 Tage Vorlaufzeit, kann man auch machen, wie man will. Und ja, und was eigentlich, weil ich habe sie bei mir auf meinem Auto, das kein Privat-PKW ist, gekauft, ja, man kann, weil dieser Konsumentenschutz gilt nämlich für Privatpersonen, das gibt es nicht online, nicht für Firmen. Ja, und ja, da kann man, wenn man es kauft, ja, bei, also gerade wenn man für Firmen ist das vielleicht dann interessant, ja, oder Leute, die selbstständig sind, die das Ganze beispielsweise auf die Firma kaufen, kann man am Anfang relativ schnell auswählen, ich bin nicht eine Privatperson, sondern ich bin eine Firma, dann gibt es dieses Rücktrittsrecht nicht und die digitale Vignette ist sofort gültig. Also ab dem Datum, wo man es eingibt.
Ja, was mich wundert ist, wenn man jetzt wenn Windschutzscheiben kaputt wird, dann geht sie weiter, weil sie an das Kennzeichen gebunden ist. Wenn man jetzt aber umzieht und ein neues Kennzeichen kriegt, dann muss man Gebühr zahlen. Das verstehe ich nicht. Weil das wäre nur Eintrag in der Datenbank zu ändern, aber der Eintrag zu ändern kostet einfach, glaube ich, 15 Euro oder so. 10 oder 15 Euro. Und das ist ein bisschen sehr eigenartig.
Ja,
das also ist sehr, sehr schöne, coole Idee, aber da hapert es aus meiner Meinung nach ein bisschen.
Naja, jetzt überlege mal, wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn du da analoge Vignetten, sprich zum Kleben hast? Dann ist das wurscht.
Du, das wurscht, das kostet mir nichts, weil es ja am Auto klebt.
Ja, stimmt eigentlich, ja. Das heißt, wenn ihr eigentlich vorhabt zu übersiedeln,
dann nicht kaufen.
Dann die normale kaufen zum Kleben.
Genau. Bis du übersiedelt bist oder was? Ja. Und dann erst im nächsten Jahr die digitale kaufen, wenn du die nicht mehr übersiedelst.
Das habe ich noch gar nicht gedacht. Spannend eigentlich.
Das ist ein bisschen eigenartig. Und da sollte man vielleicht noch ein bisschen nachschärfen, aber wahrscheinlich.
Ja, was die ist, fällt halt Arbeitsaufwand auf
an. Ja, ja, genau. Ja,
ja, ist so, ja.
Du musst dich anmelden an dem Mautshop-Dings im Internet.
Okay. Ja, aber am Ende des Tages, ja.
Ja. Ginge besser, kann man vielleicht noch nachschärfen.
Kann man machen, muss man nicht.
Wird man wahrscheinlich auch nicht.
Na, wenn man Geld einnimmt natürlich. Ja, aber wir wollen ja niemanden irgendwas an der Ansatzweise hinterstellen.
Nein. Ja, dann haben wir es geschafft mit was bisher geschah.
Korrekt.
Unsere kurze Einleitungsrubrik.
Ich würde sagen, wir gehen einfach zur nächsten Hauptrubrik, ja, wo wir ein Thema uns herausgegriffen haben. Und das Thema heute, was wir gerne besprechen würden, das betrifft nicht nur Österreich, sondern generell, also wird in jedem Land sein, in jeder Sprache sein, im deutschsprachigen Raum, ist die Uhrzeit. Ja? Und jeder kennt die Uhrzeit, wird sich denken, okay, es gibt 1, 2, 3, bis 12 Uhr, ja, und die einen sagen, wieder eins am Mittag oder 3 am Nachmittag oder die anderen sagen 15 Uhr. Das ist aber eigentlich gar nicht das, auf was wir hinaus wollen, sondern die Aussprache der, wie sagt man eigentlich?
Der Unterteilung.
Der Unterteilung, der Stunden.
Stundenunterteilung,
würde ich sagen. Stundenunterteilung. So trifft es ziemlich recht gut, ja.
Ja. Wir haben da mehrere Seiten gefunden, die sich mit dem Thema beschäftigen im deutschsprachigen Raum. Und philologische, historische Fakultät der Uni Augsburg werden wir da heranziehen, einmal als erstes wahrscheinlich.
Die hat nämlich, also für diejenigen, die noch in den Links klicken, die hat nämlich sehr schöne Grafiken eigentlich. Ja, sehr simple Grafiken, sehr übersichtliche Grafiken, das gefällt mir persönlich sehr gut. Ja, und wo man sich das anschauen kann. Und was ist das eigentlich, wovon wir dann reden? Ja, wir reden dann beispielsweise von 10.15 Uhr, ne? Oder klassisch, man kann, wie spät ist, 10.15 Uhr, ja, aber die meisten von uns sagen ja nicht 10.15 Uhr. Ja, 10.15 Uhr ist das, was auf der digitalen Anzeige rechts unter dem Computer steht beispielsweise, ja, aber die meisten sagen halt irgendwas mit Viertel, ja. Weil warum? Die Stunden, die 60 Minuten sind in 4 Viertel unterteilt. Ja.
Sehr gut.
Ja. Ja, 4 Viertel ist ein ganzes wieder, ja.
Und für 10.15 Uhr, sagen wir mal, bei uns in Österreich im
Jetzt bin ich gespannt. Sagen wir in Österreich, sagst du.
Fertig, lass meinen Satz fertig sagen. Wir in Österreich im Osten, Südosten, sagen wir 10:45. Habe ich jetzt die Kurven geratzt, oder?
Fast.
Was? Stimmt ja.
Ja, natürlich, aber ich komme dann eh zum Beispiel dazu. Also wir sagen wirklich 10:45, sagen wir.
Wir sagen 10:45. Wenn wir uns jetzt anschauen, Mittelösterreich so ein bisschen.
Ich würde fast anders sagen. Wenn wir sagen 10:15, wird der eine oder andere Hörer vielleicht so denken, ja, sag ich ja. Ja. Wieso? Ja, sagt er das vielleicht? Weil er vielleicht aus einer anderen Sprache, also aus einem anderen Land kommt, in dem Fall Deutschland, ja, wo das auch vielleicht so gesagt wird. Ja. Weil wenn du das nämlich anschaust, es gibt so ein Zug quasi, so die neuen deutschen Bundesländer, sage ich mal, so ein plakativ, ja, die Ex-DDR, ja, hätte ich vorher gesagt, ja, ist das fast durchgehend auch Viertel 11. Und dann gibt es so ein Gebiet mit Würzburg, Nürnberg, Stuttgart, also Augsburg, nördlich von München, ja, bis hin so Baden-Württemberg Richtung Schweizer Grenze und französische Grenze.
Wieso warst du die?
Das sagen auch Viertel 11.
Wieso sagst du, warst du die deutschen Bundesländer? Das bin ich sehr überrascht.
Weil ich ja kein ganzer Trottel bin.
Na, okay. Ich schon. Also wir haben, nochmal damit ich zukomme, also im Osten von Österreich und im Süden von Österreich haben wir Viertelölfe.
Genau.
Na, wohl, Viertelölfe haben wir.
Ja.
Genau. Den gleichen haben wir auch in Teilen Deutschlands, wie der Michi gerade gesagt hat.
Ja, so schräg durch, so ein breiter Streifen,
genau, wenn man
so
will. Was auch sehr beachtlich ist, weil die beiden Streifen nicht miteinander irgendwie in Verbindung stehen. Ich hätte ja.
Genau, sie haben wirklich keine,
wenn man also keinen Zusammenhang sozusagen.
Nein, und auch sprachlich, also ich hätte, und versteht es mir jetzt nicht falsch, aber kulturell sprachlich auch nicht unbedingt so viel. Ja. Der klassische, also Bayern beispielsweise ist ja von den deutschen Bundesländern das, was kulturell den klassischen Österreicher, gerade uns in der Steiermark, sehr nahe ist. Ja. Von der Aussprache her, von der Art, wie die Leute sind, ja. Wenn man mit den Leuten redet oder wenn man dort selber mal auf Urlaub ist, ja, da fühlt man sich jetzt nicht fremd, ja, da ist nicht viel anders, da wird ähnlich geredet, ja. Das ist, passt, aber wir haben eigentlich null Berührungspunkt, lustigerweise, ja,
ja, aber
in dem Gebiet.
Auf dem Gebiet sprechen wir gleich.
Ja.
Dann die Mitte von Österreich, das ist ganz eigenartig, das ist nur in Österreich und ein bisschen in der Schweiz, wird gesagt Viertel über 10.
Genau, für 10.15 Uhr heißt Viertel über 10. Hm?
Also während wir im Südosten und Osten Österreichs in die Zukunft gewandt sind.
Ja, genau, ja.
Auf Viertel 11, also wir schauen auf die Stunde, die kommt.
Oder wir sind visionär.
Wir sind visionär, sehr ja. Gut, genau. Sind die Mittelösterreicher, so zum Oberösterreich und so und also, Salzburg und so, die sind alle ein bisschen rückgewandt. Wenn man das so sagen möchte.
Du kriegst da gerade noch die Kurven.
Und die sagen eben Viertel über 10.
Genau, ja. Irgendwo in der Schweiz ist auch so ein Punkt, wo auch Viertel über 10 steht. Ich ja, weiß nicht, ob das Kanton Uri jetzt da ist, aber ein bisschen nördlich vom Kanton Uri ist das, ja.
Was ist das Kanton Uri?
Ja, Kantone sind ähnlich den ja, Bundesländern ja, in Österreich, ja. Und Uri ist das, was da so südliche Mitte ist, sage ich jetzt einmal so. Ja.
Ja.
Ich war dort schon einmal.
Ja, das ist wirklich Mitte, ja. Kennt sich sogar stimmen, ne?
Es könnte hinkommen, ja.
Nein, kann es nicht.
Nein, ist es noch nördlich auf der Grafik? Ist es klein? Oder Schwyz?
Das ist da unten. Das, also sieht das natürlich keiner, aber.
Ja, okay. Na gut, das ist eins weiter unten. Okay, ja. Das ist halt südlich davon. Ja. Genau. Aber bevor. Ja, Grafik. Wurscht. Auf jeden Fall, die haben das Viertel über 10 auch noch. Ja?
Ja. Ansonsten ist die Schweiz alleinig gestört mit Viertel ab 10.
Du bist jetzt am Vorg. Ja, okay, Viertel ab 10, ja.
Ja. Weil wir gerade bei der Schweiz sind, die können wir jetzt schnell abhandeln. Die ist ja. Mit Viertel ab 10 und das war's. Wenn ihr nicht formblind warst, das für die Schweiz.
Genau, ja. Und da gibt es einen, das ist die vierte Variante, wie man 10.15 Uhr aussprechen kann. Das heißt Viertel nach 10. Ja. Und das ist eigentlich so.
Rückwärtsgewandt.
Auch rückwärtsgewandt, ja. Und wenn man so anschaut, dieses oberösterreichische, salzburgerische Gebiet, lass mich ausreden, ja. Richtung, also zumindest die Hälfte von Oberösterreich und Salzburg Richtung Bayern rauf, ja. Tirol und Vorarlberg, ja. Südtirol vielleicht auch noch und Osttirol. Und dann ist so quasi der Münchner Raum, ist, man kann fast sagen südlich vom Weißwurst-Äquator, ja. Die sagen das auch, Viertel nach 10, ja. Und was sagen, Nordrhein-Westfalen und diese Hamburg, Mainz, Köln da auf, ja, das Gebiet, das sagt auch noch so, Viertel nach 10 in Bundesdeutschland. Mhm. Und, was auch sehr spannend ist, ja, du sagst Viertel nach 10, Walter und ich sind ja aus der schönen Steiermark und in der Steiermark gibt es ja drei Varianten, wie man so sagt. Nämlich in der nördlichen, wie der Walter schon gesagt hat, da gibt es dieses in das Zentralösterreich und die Steiermark geht ja relativ weit ins Zentrum Österreichs rein. Sagt man Viertel über 10.
Das grüne Herz Steiermark,
genau. Österreichs. Viertel über 10. der Walter und ich, wir sagen Viertelöfe, weil wir aus der südlichen Steiermark kommen. Und dann gibt es in der Mitte der sogenannten Murmürzfurche ein kleines gallisches Dorf, ja, die sagen auch Viertel nach zehn. Und die war Arbeitskollegin, die sagt Viertel nach zehn tatsächlich, weil die kommt von dort.
Also wir haben alles vertreten in der Steiermark.
Ja, bis auf Viertel ab zehn, das Schweizerische. Ja, das haben wir nur dann, wenn eine Schweizer zu uns übersiedeln. Ja, aber
die Schweizer.
Aber ansonsten in der Steiermark haben wir eigentlich drei der vier Sprachweisen von 10.15 Uhr vertreten, was es manchmal relativ spannend macht, mit den Leuten ihre Uhrzeit ausmachen, weil ich hatte den Fall schon einmal mit Viertelöfe, ja, dass die Leute dann einfach eine Stunde spät gekommen sind.
Ja,
ja, sicher. Ja. Wenn ich sage Viertelöfe, denken die meisten 11 Uhr und Viertel, also 11.15 Uhr hat er gemeint, ja, aber dass ich eigentlich 10.15 damit meine.
Hm? Ja, das ist ja auch der Grund, wieso wir das da behandeln. Wir haben im Büro auch schon öfter diskutiert. Also ist schon interessant. Wenn wir uns weiter anschauen, wie die Leute die Uhrzeiten und so ansagen, vor allem 7:50 zum Beispiel, dann sagen die Schweizer...
Das ist 7:20 Uhr.
7:20 Uhr, genau. Dann sagen die Schweizer auch ganz eigenartige Sachen. 20 ab 7.
Ja, die Schweizer sagen generell, dieses ab ist dort anscheinend sehr vertreten.
Und 7:40 Uhr, 20 bis 8. Also das ist, ja. Also mit Schweizer eine Uhrzeit ausmachen, da würde ich mich schwer tun.
Ja, darum sage ich 7:20 Uhr. 7 Uhr und 20 Minuten. Oder irgend sowas dann.
Ja, aber. Ja, ich weiß nicht. Und zwei Sachen hätte ich noch. Also die Stunden. Wie würden wir im Dialekt die Stunden sagen? Wir würden sagen 1, 2, 3, 4,
5.
Ja, 5, 6, 7. Beim 7, da würde sich das wieder ändern ein bisschen. Also wir sagen nicht 7 oder 7, sondern 7.
In der Steiermark bei uns.
Genau.
Ja.
Genau, also da wird das B sozusagen zum W ein bisschen. Man kann das E dran hinein, 8, 9, 4, 10.
Ist je nachdem, was man sagen will. Wenn man sagt, wie spät ist, 8. Also 8, das haben wir schon mal behandelt, dass aus einem A relativ oft ein O wird in der Mundart, in der Steiermark. Ja. Und wenn du sagst, wann treffen wir uns, sagst 8. Ja. Mit 8 Uhr hast 8 E und das Uhr wird dann quasi zum E.
Ja. Ja. Ja, ja, das haben wir, dann haben wir alles.
Im Großen und Ganzen hätte ich gesagt, haben wir die Uhrzeit recht gut erklärt.
Lass mich noch meine Dingsaufzeichnungen halten. Was vielleicht noch ist, man sagt 8:30 Uhr um 8:30 Uhr, aber nicht 12:13 Uhr um 12:30 Uhr. Da sagt man dann wieder 12:30 Uhr.
Genau, ja.
Das ist schon, also ab 12 Uhr Mittag fangen die Stunden sozusagen mit der kurzen Form an.
Sie fangen wieder, weil die Uhr, wie man es klassisch hat, eine Analoguhr, fängt sich dann wieder an vorne zum Drehen bei 1. Genau.
Also man sagt nicht 12:13 Uhr, sondern 12:30 Uhr.
Ja, das ist ja eigentlich, gut, ich habe das nicht ausgearbeitet jetzt, wäre aber eigentlich recht spannend zu erfahren, ob wann sich eigentlich eingebürgert hat, dass man den 24-Stunden-Tag wirklich mit 24 Ziffern unterteilt, auch in der Sprache.
Ich glaube, das ist mehr so ein militärisches Ding, oder?
Im militärischen...
Man sagt ja 1500 oder 1510.
Genau, 1510 für 15:10 Uhr oder 3:10 Uhr, ja. Ist korrekt, sagt man da so. Wobei die Frage ist, hat man das früher auch anders genannt? Weil früher hat man eigentlich nur die Uhr gehabt bis 12, ja, wenn wir es gehabt haben. Und dann war quasi in der Nacht, also man hat dann auch immer nur 12 Stunden gehabt. Ja. Ja. Tag und Nacht, wenn man so schön sagt.
Da jetzt auf die Schnalle finde ich jetzt nichts, weil das ist natürlich so... Ja, nein, wüsste jetzt auch nicht, müsste man vielleicht nochmal nachschauen und nachrechnen, wenn es ist. Was wir nicht wirklich kennen, oder, ist der Sonnabend, weil wir bei der Uhrzeit sind, da sind Tage auch noch irgendwie mit dabei, haben wir gedacht.
Das können wir mitmachen, ja.
Im Norddeutschen oder Ostmitteldeutschen, laut Wikipedia, ist der Sonnabend noch irgendwie gebräuchlich, also der Samstag. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns heißt der Samstag.
Ja, sagst du eigentlich prägnant, ja. Sonnabend, ich kenne Sonnabend maximal irgendwo aus einer Nachrichtensendung oder aus irgendwas anderes aus dem Fernsehen, ja, wo das manchen noch verwendet worden ist, ja. Sonnabend war in der DDR der Hauptbegriff oder der übliche Begriff, das hat man dazu gesagt, Sonnabend. Das war obligatorisch. Laut irgendeinem Eindruck, den ich jetzt da leider verschmissen habe, ist das in manchen deutschen Gesetzen auch noch drinnen. Also gibt es diesen Ausdruck sehr wohl noch. Aber ansonsten ist er eher teilweise nicht mehr gebräuchlich. Man sagt dort auch Samstag. Und für uns Österreicher oder auch Schweizer ist das eher ein passives Wort. Ja, also man kennt es, man weiß, dass der Samstag damit gemeint ist, aber aktiv wird es nicht verwendet bei uns.
Kommt aus dem Altenglischen in den deutschen Sprachraum.
Ja. Der Anglizismus in der andere Richtung, hätte ich gesagt. Was heißt das jetzt eigentlich? Gell? Anglizismen in die
der Begriff
übersetzt der Anglizismus.
Ja. In Österreich, Schweiz und Süddeutschland ist der Begriff weitgehend ungebräuchlich. Ja.
Korrekt.
Damit haben wir es, glaube ich, haben wir es uns bei den Tagen irgendwelche Spezialitäten. Samstag kommt vom Saturn, Tag des Saturn, was es mich interessiert.
Die Zählweise vielleicht ist recht interessant, ja. Samstag ist nach dem christlichen, glaube ich, und nach irgendeinem anderen Zählweise der letzte Tag der Woche. Eigentlich ist Samstag und also der siebte Tag. Und weil Sonntag am
Tag des Herrn.
Tag des Herrn, genau. Da haben wir angefangen, ja. Schäfe, ja. Also die Männer. So, jetzt wird er gleich wieder gesteinigt wahrscheinlich mit der Aussage. Macht nichts. Haben wir mal eine ruhige Kugel geschoben, weil man startet einmal ganz smooth in die neue Woche rein, ja, nicht zu viel. Und von daher ist eigentlich Sonntag der erste Tag. Ja. Hat sich irgendwann einmal eingebürgert, dass aber eigentlich Sonntag der letzte Tag der Woche ist.
Ja, bis 1975 in der Bundesrepublik Deutschland. Dann ist dann von einer DIN-Norm abgelöst worden. DIN 13551.
In Deutschland gibt es für alles eine DIN-Norm.
Die macht den Montag zum ersten Wochentag.
Ja. Finde ich sensationell.
ISO-Norm haben wir
auch. Ja klar, irgendwann sind es zu einer ISO-Norm geworden, die meisten Sachen, weil es internationaler geworden ist. Weil eine DIN-Norm gilt ja eigentlich nur in Deutschland. Okay. In Österreich gibt es dann die Ö-Norm, auch wenn sie manchmal deckungsgleich mit der DIN ist. Brauchst du eine eigene Normnummer, was ja...
Sehr ISO 6801 ist das übrigens.
Ja. Ich habe gesagt ISO 0815, aber okay.
Ja, gut.
Ob es die gibt?
Der Duden sagt natürlich auch was. Bei Uhrzeitangaben wird nur getrennt geschrieben. Es ist 3 Leerzeichen Viertel 12 und 3 Leerzeichen Viertel 1. Und alles klar geschrieben. Okay. Alles klar geschrieben, falls jemand wissen will, wie man es ausschreibt. Gut.
Es gibt übrigens auf die Schnelle keine 0815 ISO-Norm anscheinend.
Was jetzt geschaut
hat. Ja, sicher.
Okay, ja.
Ja. Okay. Gut.
Gut.
Dann hätte ich gesagt.
Wenn es da noch Fragen gibt, einfach Fragen, aber ich glaube,
jetzt haben wir es. Blog, E-Mail, kontaktet.srmd.at.
Jetzt haben wir es glaube ich.
Das eine oder andere Mal schon erwähnt, aber und da durchgekautes Thema, gibt es eigentlich nicht mehr für was. Hätte ich jetzt so ad hoc gesagt.
Ja, Michi, dann wird es jetzt für mich Zeit, dass ich mich ausschalte.
Alter, schön, dass du da warst, gell? Komm gut heim.
Wir bitten um dein Referat.
So, spätestens.
Ab wann habe ich gesagt, schalte ich mich ein?
Ab dem Ersten Weltkrieg hast du gesagt, Michi, hast du die entsprechend.
Kommen wir da heute schon hin oder sind wir da noch ein bisschen entfernt?
Also, wenn ich jetzt das sage, wir schaffen es heuer noch, ja, ist das ein bisschen. eher so, nein, normalerweise, warte mal, erst so weit sind wir nicht mehr entfernt, muss ich sagen, ja. Also, vielleicht.
Du musst nur früh genug sagen, dass ich mir auch was anschauen anfange.
Ja, vielleicht komme ich im Sommer dann rein oder im Herbst. Schauen wir mal. Ja. Okay. Nein, wird sicher was. Gut, das letzte Mal haben wir die Zeit um Maria Theresia in Österreich behandelt.
Schau, ja. Ich traue mich da jetzt zurück.
Der Walter hat sich jetzt gerade übrigens wirklich gemutet. Ja, und jetzt grinst er mich nur mehr an. Super.
Der Walter. Ich traue mich auf.
Ja.
Ja. Aber jetzt musst du ihn nur einatmen.
Ja. Wenn da was einfällt, kannst du was dazu sagen. Jetzt. Du hast ja sicher auch einen Geschichtsunterricht gehabt, ja, und sicher auch eine obligatorische Eins in dem Thema, oder?
Ja, natürlich. Aber du kannst es viel besser erklären. Also los, dein Referat zum Thema Kaisertum in Österreich. Trink noch schnell was und dann geht's los.
Genau. Der Walter hat sich schon vorgenommen, ja, Kaisertum Österreichs ist heute das Thema. Wir reden da jetzt von einer Zeitspanne Anfang des 18. Jahrhunderts oder 19. Jahrhundert eigentlich, sprich 1804 bis 1866. Ich tue nebenher Wikipedia
schauen, damit du nichts blöden
sagst. Ja, jetzt kannst du muten und bleib gemutet für die Aktion. Gut. Was hat es damals gegeben? Ja, 1804. Wir beginnen eigentlich mit der Französischen Revolution, die es damals gegeben hat. Und die hat irgendwann auch Österreich erfasst. Ja. Nach dieser Französischen Revolution hat es die sogenannten Napoleonischen Kriege gegeben. Ja. Der Kaiser Napoleon hat gemeint, er muss zu mehr als nur einmal versuchen, Europa zu unterwerfen. Und was hat er gemacht? Ja, 1804 hat er gesagt, ha, ich bin ein Kaiser, ja, Kaiser Napoleon. In Österreich war damals Franz II. Und hat sich gedacht, Kaiser, das kann ich auch. Ja, sprich, wer hat den längeren, hätte ich jetzt mal so Adruck gesagt, und hat das Kaisertum Österreich ausgerufen. Ja, und hat sie, das finde ich nämlich super, dass der Franz II., das, also Kaiser Franz II. Des Heiligen Römischen Reiches, wie er damals geheißen hat, ja, auch Franz der erste Kaiser von Österreich war.
Franz.
Nein, es hat ja vorher nämlich schon Kaiser Franz des ersten des Heiligen Römischen Reiches gegeben, das heißt ohne Zusatz weiß nie, wer gemeint ist.
Okay, ja, aber war jetzt da der Napoleon der erste Kaiser, wenn du sagst, es hat schon ein römisches Kaiserreich gegeben, ja, was
ist das? Nein, der aus. Napoleon war von Frankreich drüben, ja, der hat sich zum Kaiser ernannt. Ja, früher waren die Könige, ja, ja, und man sagt ja, der Kaiser steht über den Königen. Ja,
aber du hast irgendwie gesagt, er war der erste Kaiser, deswegen habe ich jetzt nicht.
Kaiser Österreichs, war der Kaiser Franz II. Also Franz II. Des Heiligen Römischen Reiches war dann Kaiser Franz der erste von Österreich. Okay. So, jetzt spätestens jetzt da haben wir keine Hörer mehr.
Alle verloren.
Spätestens jetzt da hat sich jeder gedacht.
Ja, verloren.
Ja, auf jeden Fall, ja, haben sie halt gemeint, müssen sie halt am Ende des Tages auch machen. Ja. Das Kaisertum selbst umfasste nicht nur das Habsburger Gebiet, ja, sondern auch Ungarn. Ja, sprich das komplette ungarische Gebiet. Und wir reden da nicht von der österreichisch-ungarischen Monarchie jetzt, sondern vom Kaiserdom Österreich. Das sind eben zwei Paar Schuhe. Ja. Ja, es hat dann damals den Krieg gegeben und 1805, ja, sprich ein Jahr danach, nachdem er sich hat krönen lassen, hat es den sogenannten Frieden von Pressburg gegeben. Pressburg, auch Bratislava genannt, ist die heutige Hauptstadt der Slowakei. Und was Österreich hat quasi verloren, was haben sie machen müssen? Sie haben einfach diverse Gebiete des österreichischen damaligen Staatsgebiets abgeben müssen. Ja. Venetien hat dazugehört, also ein Teil so nördliches Italien ist das für diejenigen, die es nicht wissen, ja. Aber auch Tirol und Vorarlberg. Ja. Und das haben sie an Bayern abtreten müssen, weil die Bayern waren damals mit Napoleon gut und waren mit dem verbündet. Ja. Dafür haben sie einen Deal geschlossen, haben wir Salzburg zu uns gekriegt. Weil Salzburg war zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich Teil Bayerns. Und da vielleicht eine leichte Anmerkung eigentlich dazu, da ja sehr oft oder ja durchaus oft wird ja Wolfgang Amadeus Mozart in deutschen Medien als Deutscher tituliert, obwohl er eigentlich Salzburger ist.
Wirklich?
Ne? Ja, also einer der berühmten, da war sogar, ist es, vor ein paar Jahren war das wieder einmal, die berühmtesten Deutschen und Mozart war auf Stelle irgendwas, ja, okay. Und irgendwie so, nichts für ein guter Salzburger Warrat Österreich, nur so nebenbei, ja, das ist dem geschuldet, dass der 1756 geboren worden ist und damals war dieses geistliche Reichsfürstentum Salzburg, ja, das war immer ein bisschen eigens, ne, die Salzburger diesbezüglich, haben sich ja mit Bayern verbündet und haben so zu Bayern gehört irgendwie, ja, und okay. Deswegen sagen irgendwie manche Deutsche, dass der Mozart ja Deutscher ist. Kann man eigentlich von der Betrachtungsweise aus durchaus interpretieren. Muss ich einfach so sagen. Gut, was hat es dann gegeben? Ja, ein Jahr später, 1806, ja, hat dann Napoleon weiter auf die Tube gedrückt und der Kaiser Franz hat seine Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches niederlegen müssen. Und das ist eigentlich ein ziemlicher Schlag gewesen, weil das Heilige Römische Reich hat damals de facto aufgehört zum Existieren. Was hat dann Napoleon gemacht? Er hat sich nachher mit den deutschen Fürsten, die es im restlichen deutschen Gebiet gegeben hat, zusammengeschlagen und hat gesagt, okay, wir machen den Rheinbund jetzt da. Ja. Und der Rheinbund war quasi ein Gebiet ohne Österreich und haben den entsprechend aufgebaut. Ja, 3 Jahre später ist dann Napoleon von den russischen, österreichischen und preußischen Truppen 1813 vernichtet geschlagen worden und hat dann 1814 abdanken müssen. 1814 ist gerade für Europa eine sehr markante Jahreszahl. Es hat nämlich damals im September den Wiener Kongress gegeben. Und der Wiener Kongress, also sehr viele haben das vermutlich schon im Geschichtsunterricht irgendwo in der Schulzeit gehört, war so der typische, also so ein Dreh- und Angelpunkt der Neuordnung Europas. Sprich, sehr viele Grenzen sind neu gezogen worden. Österreich hat viele Gebiete, die sie verloren haben, zurückgekriegt. Was gemacht worden ist von österreichischer Seite nicht, und zwar in die schwäbischen Gebiete, in Deutschland heutzutage, Bayern, Baden-Württemberg dort, sind definitiv abgegeben worden. Dafür haben wir das Erzbistum Salzburg komplett zu uns dazu bekommen. Ja. Und damals haben von den Habsburgern in den einzelnen Regionen sehr viele Nebenlinien das Ganze beherrscht. Ja. Nebenlinie ist, wenn ich das jetzt da kurz anmerken möchte, bis heute gibt es ja die Habsburger in verschiedenen Ausprägungen, je nachdem, wo sie das hingeheiratet haben, diese Dynastie, auch heute noch. Und ich bin mir fast sicher jetzt da, dass einer ein Grünpolitiker der Habsburger Abstammung ist, ich glaube Kärntner oder sowas, ja, aus so einer deutsch-italienischen Nebenlinie nämlich stammt. Vielleicht kannst du, ich muss mir das einmal ausrecherchieren, dann hänge ich das in den Link nämlich dazu, wie das ist.
Wie der heißt, oder?
Ja, genau.
Ich habe keine Ahnung, wie der noch.
Weiß ich auch nicht, ja.
Jetzt auf die Schnelle.
Ja. Gut, was hat das Ganze aber noch zur Folge gehabt? Ja, diese ganzen Napoleonischen Kriege, damit ich es richtig einmal artikuliere.
Aber entschuldige, dass ich unterbreche, aber nach dem Wiener Kongress war eigentlich alles so, wie es vorher war, so von den Gebieten her.
Teilweise, also nein, nicht ganz. Also wie gesagt, fast, wir haben Salzburg zum Beispiel dazu gekriegt, endgültig jetzt da ja, haben diverse andere Gebiete abgetreten. Okay. Aber der Wiener Kongress, ja, hat es da.
Viel Lärm um nichts
sozusagen. Ja, durchaus. Okay. Bisschen was schon, ja. Ja, und gut, Österreich ist in der Zwischenzeit zweimal bankrott gegangen, so viel dazu zu dem Thema, ja. Also Staatsbankrotte, wie man es jetzt immer wieder in den Medien liest, dass man die Staaten retten muss, ist eigentlich aus österreichischer Sicht nichts Neues. Das haben wir schon ein paar Mal durchgemacht, ja. Da kennen wir uns aus. Also wenn wir was wissen, wie fragt es uns, ja. 1815 kehrte dann Napoleon aus seinem Exil in Elba zurück. Finde ich bis heute sehr spannend, dass man eine Insel direkt kurz vom Festland einfach nimmt und jemanden dorthin schickt, der einen Tyrann, also halb Europa in Schutt und Asche gelegt hat. Ja. Finde ich sehr geil. Ja. Ist aber 1815 und der Begriff, also der Ort ist jeden normaler Begriff, Schlacht bei Waterloo, ja, endgültig besiegt worden. Und 1815 wurde der Deutsche Bund mit dem Bundestag in Frankfurt unter dem ständigen Vorsitz Österreichs als Nachfolger des Heiligen Römischen Reichs gegründet. Gleichzeitig hat es so eine Allianz gegeben, eine sogenannte Heilige Allianz zwischen Preußen, Österreich und Russland, mit dem Ziel, diese ganzen Liberalisierungs- und Demokratisierungsideen, die von Westeuropa umgekommen sind, niederzuschlagen und für eine stabile politische Richtung zu sorgen. Mhm. Ja, weil, ich glaube, in Frankreich ist ja die erste Republik der Welt jemals gewesen. Oder war das eigentlich in Griechenland? Nein, war, glaube ich, Griechenland sogar schon oder irgend sowas. Ja. Aber zumindest zur damaligen Zeit war ja Frankreich schon sehr weit. Und wenn man sagt, okay, man hat die zweite Republik in Österreich aktuell, in Frankreich sind wir, glaube ich, bei der 5. oder 6. mittlerweile, die ausgerufen worden ist. Irgendwann einmal. Nach Hitlers Zeiten. Gut. Ende des 19. Jahrhunderts kam es aber, die nationalistischen Bewegungen sind dann ein bisschen aufgeschwappt, nennen wir es mal so. Das ist gerade in einem Vielvölkerstaat, wie es damals Österreich war, sehr, sehr intensiv gestaltet worden, ja, von den entsprechenden einzelnen Regionen. Und 1848 hat es dann entsprechend zu einer Revolution geführt, was das Kaisertum zum Auseinanderfallen gebracht hat, mittelfristig. Und ja, auf jeden Fall hat es dann, ja, wie soll das am besten weitergehen, Die ganzen Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes, ja, haben sich dann wieder gesagt, okay, wir müssen uns wieder versammeln, wir müssen schauen, eine neue Richtung vorgeben und haben dann, das war nämlich im Mai 48, ja, in Frankfurt, wo ja der Sitz vom Deutschen Bund war, eine sogenannte Nationalversammlung einberufen. Österreich hat dort 102 Abgeordnete hingeschickt und ich interpretiere es jetzt da ganz frei, ja, ohne dass ich die Wortwahl es richtig ist, also einen leichten Putsch, ja, weil der ständige Vorsitz war ja damals Österreichs, ja, also Österreich war quasi die führende Nation, auch über Preußen, Bayern und wen auch immer. Und Österreich hat gemeint, nein, wir brauchen da eine gescheite großdeutsche Lösung. Ja? Sprich, das Heilige Reservoir, wenn man sich das vorstellt, das ist das heutige Deutschland, ja, deutschsprachiges tschechische Gebiet, Sudetenländer, würde man heute auch durchaus sagen, ja, Teile Polens, wo in Preußen so weit rübergegangen ist, wenn man es vielleicht noch kennt, Österreich, Süditalien, Schweiz und so, ja, also diese deutschsprachigen Länder, ja. Allerdings haben die gesagt, na, wollen wir nicht mit Österreich, interessiert uns nicht, ja. Und dadurch hat es eine kleindeutsche Lösung gegeben, ja, die sich dann entsprechend zusammengetan haben, sprich, ohne Österreich hat sich das Ganze entwickelt, wenn man so will. Ja.
Wo sind wir da jetzt zeitlich ungefähr?
Wir sind jetzt da 1849.
Okay. Haben wir die Revolution in Österreich schon? Haben wir da irgendwie nichts gehört?
Nein. Okay. Im Endeffekt, Revolution in Österreich, ich habe das bewusst jetzt auslassen, weil 1848, ja, da es gibt ein schönes interaktives GIF, wenn man dann normalerweise, früher findet man das recht schnell, vielleicht findet man das an im Google. 1848 von Frankreich ausgehend, was ein Flächenbrand, ja, über ganz Europa, wo es einfach diese Revolutionen gegeben hat. In Österreich ist diese, ich glaube im März ist die Revolution in Österreich dann entsprechend angekommen.
Okay.
Ja. Ja. Es hat inzwischen dann aber diese Revolution 1949 hat sich intensiviert, da hast du sehr wohl recht, ja. Drum ist ja auch der Hof, ja, wenn ich vom Hof rede, quasi die Regierung, die österreichische mit der Monarchie, ist sie geflohen, nämlich nach Olmütz in Mähren, das ist im heutigen Tschechien. Und ja, am Ende vom Wiener Oktoberaufstand wurde Wien am 11. November wieder von kaiserlichen Truppen zurückerobert, wenn man so will. Und bemerkenswert, es sind 2000 Menschen damals ums Leben gekommen. Und in Folge 24 von diesen Revolutionären hingerichtet worden. Ja. Und
kurz 2000 einmal, sind nicht wenig für damalige Verhältnisse.
Schon ja, gut, das ist durchaus einiges. Ja. Mhm. Wobei man muss fairerweise sagen, wenn man sagt, ja, Wien ja, hat jetzt da, was hat es, 1,6, 1,8 Millionen Einwohner? Mhm. Hätte ich so um den Dreh herum, haben wir jetzt da momentan, genau und so, weiß nicht. Wien hat ja schon weit über 2 Millionen Einwohner einmal.
1,7 Millionen.
1,7, ja, in der Mitte, gut geschätzt, ja. Und Wien hatte aber jenseits der 2 Millionen bereits schon mal. Also von den Einwohnerzahlen her doch deutlich, weil Wien war wirklich so ein Schmelztiegel der K&K-Monarchie oder auch des Kaisertums Österreich, wo aus allen Herren Regionen oder Ländern, in Ländern, musste ich schon fast sagen, heutigen Ländern wären das, ja, dorthin gesiedelt sind. Was ist in Olmütz eigentlich noch Bedeutendes aus österreichischer Sicht passiert, ja. Damals war der Kaiser Ferdinand nämlich schon Kaiser von Österreich, sprich nicht mehr der Franz, der hat so lange auch nicht gelebt, ja. Der Ferdinand, der war von 1835 bis 1848 Kaiser und der hat abgedankt, ja. Und nämlich den Thron bestiegen hat der Franz Josef I. 1848 im Dezember und der war geschmeidige 18 nämlich erst. Ja.
Mhm. Hm? Das ist der aus Franz und Sisi.
Ich finde das so geil. Also, ja, ja, das ist der, okay, mit dem geilen Schnauzbart, ja, und dem riesen Backenbart. Ja, das ist der, ja. Der Kollege, ja.
Kaiser Franz Josef I.
Franz Josef I., genau, ja. Was hat der geschafft? 5 Jahre später hat er das Bündnis mit Russland dermaßen schwer zerrüttet, ja, weil die Preußen und die Österreicher nicht in den Krimkrieg eingegriffen haben. Also Russland hat den Krimkrieg gehabt, ja. Wo, warte mal,
im Krieg. Schon?
Ja, jetzt da wieder, ja. Im Endeffekt, im Krimkrieg war das Osmanische Reich, ja, das unterstützt von gemeinsam mit Frankreich, Vereinigtes Königreich war damals dabei, glaube ich, ja, gegen Russland kämpft hat. Und ja, weiß jetzt da nicht, wer gewonnen hat am Ende des Tages, das bin ich, muss ich jetzt da schuldig bleiben auf die Schnelle, außer der Walter reicht das Ganze dann kurzfristig noch nach. Auf jeden Fall hat Österreich im Preis gesagt, pff, interessiert uns nicht, ja. Geht scheißen. Ja, das hat dazu geführt, ja, dass der Ruski ein bisschen angepisst war auf uns. Und das hat sich im Endeffekt auf den Balkankrisen in den nachfolgenden Jahrzehnten wesentlich verschärft eigentlich. Und wie wir heute wissen, Russland hat durchaus diverse Verbündete am Balkan bis heute, ja, und andere nicht. Jo. Ja, und als letztes möchte ich eigentlich nur erwähnen, dass das 1866, ja, der Deutsche Bund unter Vorsitz Österreichs gegen Preußen Krieg geführt, nämlich im Deutschen Krieg. Und da hat es die Niederlage bei Königgrätz gegeben. Und das hat quasi dazu geführt, dass der Deutsche Bund damals aufgelöst worden ist. Hintergrund ist der Kollege Bismarck hat gemeint, er will eigentlich ein Bündnissystem, wo die Preußen im Gegensatz zu den Österreichern jetzt da die der starke Mann im Bund sind, wenn es da will, oder die Herrschaft, die Vorherrschaft haben. Österreich hat gesagt, logischerweise, nachdem sie immer die Vorherrschaft in Mitteleuropa gehabt haben, nein, wollen wir nicht, ja. Haben Krieg geführt. Die Norddeutschen haben, also die Preußen haben aber die deutlich überlegenderen Waffensysteme gehabt und haben dann entsprechend gewonnen. Und gegen den Willen Österreichs hat es dann den Norddeutschen Bund gegeben. Der Norddeutsche Bund ist eigentlich so ein Teil wie der Deutsche Bund, nur ist wieder mal Österreich auch rausgedrängt, ja, und ja.
Im Prager Frieden ist der Deutsche Bund dann aufgelöst worden, oder?
Mhm. Genau. Ja, und was halt war, Österreich hat halt verloren, ja, und das Ansehen von Franz Josef I. ist quasi endgültig am Tiefpunkt angelangt gewesen. So, ich würde es damit beenden.
Haben wir dann, okay, danke Michi, haben wir dann noch irgendwas über die Monarchie, haben wir da bis zum Ersten Weltkrieg, weil da sind ja dann noch ein paar Jahre zwischen.
Ja, ja, da kommt noch ein bisschen was. Okay. Also du bist noch nicht ganz los, Walter, mit diesem Thema. Ja.
Da ist dann noch die ungarische Monarchie, gell?
Genau. Okay. Österreich-Ungarische Monarchie. Das ist so quasi, wie gesagt, das Kaisertum und dann kommt die Österreich-Ungarische Monarchie hinten raus. Das ist so das, über das wir jetzt dann nachher diskutieren werden in weiterer Folge.
Okay.
Ja, und dann, nachdem die K&K-Monarchie, den Begriff nehme ich jetzt einfach mal vorweg, dann kommt eigentlich dann eh der Erste Weltkrieg, weil mit dem Ersten Weltkrieg endet die Habsburger Herrschaft in Österreich.
Spoiler.
Ja.
Spoiler.
Ich glaube, die meisten Hörer von uns, wenn sie denken, jo, wissen wir schon.
Ja.
Wenn noch wer zugehört bis zu dem Zeitpunkt.
Ja. Ich glaube schon.
Wobei.
Ich glaube schon.
Bin ich neugierig.
Aber ja. Ja, und in dem Zuge schauen wir uns was an.
Genau.
Nämlich an Straßennamen.
Walters Rubrik Straßennamen aus Graz.
Ich finde das voll super. Also ich bin noch immer voll begeistert, dass ich die Bücher habe. Ich habe jetzt nämlich schon zwei Bücher.
Man muss sagen, gleiche Bücher, nur einmal die neue Auflage.
Sind das wirklich die gleichen Bücher?
Ja, Walter, du hast zweimal die gleichen Bücher.
Wirklich?
Ja, hast du das noch gerade aufgefallen? Ja, da. Grazer Straßennamen. Sogar mit den gleichen Autoren.
Ja, aber, ja, okay, stimmt. Okay, wir lesen.
Also, du kannst mir ruhig ans Tod lassen, weil ich glaube, so viel wird es nicht um sein.
Ja, dann darfst du das behalten. Gut, also wir schauen uns halt die Geiserfeldgasse an. Die ist im ersten Bezirk in Graz. Geht vom Eisernen Tor bis zum Marburger Quai. Und die Straßen gibt es seit 1885. Da sind wir noch nicht in dem...
Nicht im Kaisertum.
Also nein. Passt eigentlich gar nicht dazu.
Ja, ja. Aber ist eigentlich aus der K&K-Monarchie.
Kaiser Josef Platz haben wir noch, 1879, der würde besser passen.
Ja, sind wir aber auch noch nicht, Walter, von der Zeit her.
Ja, dann hilft es gar nichts.
Na, du bist schlecht vorbereitet. Na, bist nicht, aber da zahl noch mal ein bisschen.
Weiter. Ja, gut, Kaiserfeldgasse. Also wir haben da einen Dr. Moritz Blagadinschek, Edler von Kaiserfeld, der ist geboren 1811 in Bettau und gestorben 1885 in Schloss Birkenstein in Birkfeld. Dieser war Politiker und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 1848-49 und in den Jahren 1871 bis 1884 Landeshauptmann in der Steiermark. Weiters war er Präsident des Abgeordnetenhauses ab 1871 Mitglied des Herrenhauses. In der Steiermark förderte er die Expansion der Wissenschaften, indem er die Erhebung der Studienanstalt am Joanneum zur Technischen Hochschule unterstützte. Auch die Errichtung der medizinischen Fakultät der Universität ging auf seine Initiative zurück. Wieso? Ja, aber Edler. Achso, weil er Edler von Kaiserfeldkassen hat, deswegen heißt die Kaiserfeldkasse.
Ja, korrekt. Edler von Kaiserfeld, Kaiserfeldkasse.
Sinnerfassendes Lesen. Ja, damit
kann ich jetzt nichts dafür machen.
Damit hätten wir das. Dann gucken wir das nächste Mal, wenn wir dann über den Kaiser reden, haben wir dann noch die Franz Josef, gell?
Perfekt.
Perfekt. Und meine letzte Rubrik, die ich noch vorstellen wollte, Leseklump, da stellen wir immer Links vor, die interessant sind vielleicht und Umständen und wie ich vorher schon angemerkt habe, wieder ein Archiv. Und zwar bin ich gestolpert über das Zeitungsarchiv der österreichischen Nationalbibliotheken. Bin über in Reddit drüber gestolpert, weil jemand von seinem Opa in der
Reddit?
Reddit, ja, das ist eine Webseite, im Haus vom Opa irgendwie die das Deckblatt von einer Zeitung gefunden hat, und zwar Österreich ist frei in einer extrem guten Qualität. Und da hat jemand dazu gepostet, dass es da eben das Zeitungsarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek gibt, und das kann man sich anschauen, und das ist recht cool, wenn man da ein bisschen durchbraust, da sind wirklich alle interessanten Sachen drin. Ich verstehe nicht, wieso die Nein-Sachen nicht so anklickbar sind. Bis 1947 kann man es, glaube ich,
recht gut
im Internet sehr anschauen.
Perfekt.
Ja.
Gut. Link ist drinnen für diejenigen, die es interessiert. Perfekt, ich schaue mal rein, tut mir interessieren.
Genau. Ja, das war's dann für die 27. Ausgabe. Wir hören uns dann nach und gleich wie gewohnt beim Sprachkurs wieder.
So ist es.
Wenn ihr Anregungen, Wünsche zur Sendung habt, dann bitte Kommentar am Blog zur Sendung auf www.srmt.at. Wenn es nicht so öffentlich sein soll, an kontakt@srmt.at. Und wir sagen danke mal fürs Zuhören und
genau.
Bis gleich zum Sprachkurs. Hast du noch was? Oder was?
Nein. Passt.
Okay, passt.
Bis gleich.
Bis gleich. Sprachkurs. Im heutigen Sprachkurs schauen wir uns zwei Wörter an, die im Laufe des Podcasts vorkommen sind, und wir haben noch zwei, drei Phrasen, die sich mit der Uhrzeit beschäftigen. So machen wir das, oder?
So ist es. Das erste, was wir haben als Wort, ist das österreichische Wort für das Gefängnis.
Der Haven.
Haven.
Haven. Das nächste Wort ist, wird verwendet zum Ankleben von Stickern oder von unserer Vignette zum Beispiel, und das wäre das Aufpicken.
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 Die erste Phrase ist die Uhrzeit 10.15 Uhr, wie wir sie bei uns gerade in der Region, wo der Walter und ich herkommen, aussprechen.
Es ist Viertelöfe.
Es ist Viertelöfe.
Wenn wir uns anschauen wollen, wenn wir gefragt werden, wann bist du heute aufgestanden, dann würde jemand zu uns zum Beispiel sagen, jemand von uns zum Beispiel sagen, heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Was so viel heißt wie, man ist um 7 Uhr aufgestanden.
Heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden.
Genau.
Und das, die letzte Phrase, die was wir kurz uns euch näher bringen möchten,
das ist ein bisschen was Komplizierteres.
Genau, auch für mich zum Erklären jetzt da. Sprich, eine Zeitpunkt, wann eine Zeitspanne, wo man sich dann treffen wollen. Also zwei oder drei oder wer immer, wie viele Personen, ja. Nämlich um 15.30 Uhr bis 15.45 Uhr in dieser Zeitspanne. Da würden wir bei uns sagen, treffen wir uns zwischen halber und dreiviertel drei.
Treffen wir uns zwischen halber und dreiviertel drei, also zwischen 15.30 Uhr
und 15.45 Uhr.
Nein, 14.30 Uhr und 14.45 Uhr.
Ja, auch richtig jetzt, damit es richtig rausbringen. Passt.
Also 14.45 Uhr ist halber, dreiviertel drei. So, dass wir noch zusammenkommen. Passt. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, so reden wir da.
Ciao.